Es ist ja immer gut, mit einer kleinen Geschichte einzusteigen. Vor 3-4 Jahren, als ich mit Jugendarbeit begonnen habe, habe ich mich viel ausgetauscht mit einem Freund von mir, der schon ein bisschen älter war, Erfahrung hatte. Und irgendwann hatte ich ein Gespräch mit ihm und ich war total schockiert, weil er folgenden Satz sagte. Also ich kann ein Lied, das ist ein Zitat, ich kann ein Lied ganz normal singen oder auf Worship singen, das ist beides okay. Worship gibt mir aber persönlich mehr. Vielen Dank. So, wir gehen. Bitte mal nach hinten durchgehen. Worship gibt mir aber persönlich mehr. Es stellt sich also die Frage, geht es bei Musik nur darum, welche Art von Musik wem am meisten gibt, oder gibt es irgendwelche Richtlinien, die uns die Bibel selber vorgibt? Das ist die eine Seite der Medaille, dass Leute sagen, ich finde diese Musikart am schönsten und deshalb finde ich das schön, am Sonntagmorgen oder am Freitagabend in der Jugend zu hören. Lasst uns das doch einfach mal machen. Das andere Problem, was ich sehe, ist, dass bestimmte Leute aufgrund ihres traditionellen kulturellen Hintergrundes eine bestimmte Idealvorstellung von Musik haben. Ja? So und so hat Gottesdienstmusik zu klingen. Und dann wird krampfhaft in der Bibel geguckt, welche Stellen man heranziehen könnte, um diese Musikform zu legitimieren. Und wir wollen heute versuchen, einen ganz anderen Weg zu gehen. Ich weiß, das fällt vielleicht gar nicht so leicht, es fiel mir auch nicht so leicht. Dieser Vortrag ist auch das Produkt von mehreren Jahren Überlegen. Wir sollten als erstes mal versuchen, alle möglichen Schemata oder Musikarten einfach nach hinten zu schieben und in die Bibel selber zu gucken und zu schauen, welche Richtlinien gibt es dort überhaupt für Musik. Und dabei ist es wichtig, sich auch die verschiedenen Kontexte anzuschauen, in denen Musik auftaucht. Und wir werden heute folgende Dinge machen. Wir werden als erstes uns die gemeinsame exegetische Grundlage für Musik anschauen und die dann anwenden auf den privaten Rahmen, also im persönlichen Rahmen, und im öffentlichen Rahmen, also im Gemeindekontext. Dann gibt es die Möglichkeit, das ist ja ein Seminar. Seminare sollen aktiv sein, auch für die Zuhörenden, sodass die Zuhörenden nicht mehr nur Zuhörende sind. Als nächstes wollen wir uns ein Praxisbeispiel anschauen, anhand dessen wir die Grundlagen, die wir vorher erarbeitet haben, ja, aus der Bibel direkt anwenden und dann gucken, entspricht dieses Beispiel den Prinzipien, die wir in der Bibel finden. Und als drittes möchte ich auf das christliche Musikphänomen der letzten 10 Jahre überhaupt eingehen, dass wir uns das anschauen. Das ist sehr erfolgreich, aber die Frage ist auch, ist das richtig? Ist das zuverlässig? Musik liegt eine wichtige Bibelstelle, wie auch vielen anderen Dingen zugrunde. Das ist 1. Korinther 10, Vers 31. Ich lese es mal vor. Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Warum hängt das mit Musik zusammen? Es hängt deshalb mit Musik zusammen, weil Musik offensichtlich unter diese Dinge fällt. Ja? Egal, was wir tun, Musik ist ein Ding, das wir betreiben und wir sollen es zur Ehre Gottes tun. Das heißt, die Argumentation, mir persönlich gibt diese Art von Musik mehr, zieht gar nicht. Das ist egal. Die Frage ist erstmal, wie setze ich Musik zur Ehre Gottes ein? Und dabei müssen wir auch Folgendes beachten. Ich möchte jetzt keine Antworten, ich stelle einfach mal ein paar Fragen, um aufzuzeigen, dass Musik anders wirkt als ein Text. Ja, also einen Text lese ich, dann setzt der Prozess in meinem Hirn ein, ich setze die Wörter in Sätze um, die Sätze in einen Text und habe eine Bedeutung. Musik wirkt auf einer anderen Ebene. Einige Fragen, die man jetzt stellen könnte, um sich das zu vergegenwärtigen, ist die Frage, was war dein letzter Ohrwurm? Warum hattest du diesen Ohrwurm? Welches bestimmte Lied verbindest du mit einer bestimmten Situation? Warum? Warum mögen wir überhaupt bestimmte Musik, die wir mögen? Welches Lied hat einem schon mal weitergeholfen in der schwierigen Situation und aufgerichtet? Warum? Wenn wir uns diese Fragen anschauen, merken wir, dass Musik sehr vielfältig ist und ganz verschiedene Dimensionen und Aspekte und Wirkungen hat und auch in ganz vielen unterschiedlichen Lebenslagen uns beeinflussen kann. Und daran sehen wir, dass Musik gar nicht so einfach zu fassen ist. Es gibt auch nicht die Musik in dem Sinne. Und das Schöne ist, wie eigentlich in allen Dingen, dass die Bibel diesem Befund auch gerecht wird, dadurch, dass es gar nicht so viele Aussagen zu Musik direkt gibt. Und von daher muss man sagen, dass viele Diskussionen auch in christlichen Kreisen über Musik sehr konstruiert sind. Ja, also irgendjemand hat eine Stelle gelesen und leitet über 3 Schritte davon ein Argument ab. Aber das Schöne ist, diese Aussagen, die wir in der Bibel über Musik finden, sind sehr klar. Und wenn wir uns das angucken, dann stehen wir auf einem sicheren Fundament und können damit schon sehr viel über Musik aussagen. Ich möchte eingehen über, also ganz schnell, um einen Überblick zu geben, auf Musik im persönlichen Rahmen. Also wir sind damit am zweiten Punkt. Welche Wirkungsweisen finden wir direkt in der Bibel? Um Zeit zu sparen, mache ich das jetzt mal selber. Also wir finden, dass Musik beruhigt. In 1. Samuel 16, 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. An anderer Stelle finden wir die Aufforderung, 2. Könige 3, 15. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Musik ist weiterhin der persönliche Ausdruck von Freude. Er ist der Ausdruck von Feierlichkeit. Das finden wir in Lukas 15, Vers 25. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus selber erzählt, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Wir haben einen weiteren Aspekt, den finden wir in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und priesen ihn. Das heißt, in dem Fall haben wir persönliche Erbauung und auch persönliches Zeugnis durch Musik. Das sind erstmal die Befunde, die wir haben für den persönlichen Musikgebrauch. Wir werden gleich übergehen zu dem Musikgebrauch im Gemeindekontext, was den Schwerpunkt dieses Referats einnehmen wird, weshalb ich jetzt ein bisschen Gas gebe. Frage, die sich aufdrängt natürlich, welche Musik darf man jetzt persönlich hören? Darf ich nur noch geistliche Musik hören? Ja? Also wenn wir alles zur Ehre Gottes tun sollen, alles was wir tun, ist es dann am besten, wenn ich nur noch geistliche Musik höre? Und da ist die Antwort, nein. Also wir können uns auch so an Musik erfreuen, allerdings in einem ganz klar begrenzten Rahmen. Nämlich, dass die Musik Gott nicht verunehrt. Wie verunehrt Musik Gott? Auf jeden Fall durch schlechte Texte. Ja, wenn ich unbiblische Texte habe, die gegen die Ehre Gottes sind, wenn ich Musik habe, die mich dazu beeinflusst, dass ich aggressiv werde, dass ich die Kontrolle über mich verliere, dann ist das ein Handeln und ein Denken, was beeinflusst wird, was nicht mit Gottes Wort konform geht. Ich würde aber versuchen, die Frage umzudrehen und zu sagen, bevor wir anfangen, ja, bei so eine Grenze zu definieren, zu sagen, ab da ist ein, also ab so und so viel Beats per Minute ist ein Lied schlecht und ab so und so viel Beats per Minute ist ein Lied gut, sollten wir lieber andersrum versuchen und sagen, unsere Zeit ist begrenzt, mit allem, was wir tun, sollen wir Gott ehren. Warum versuchen wir dann nicht so viel wie möglich gute christliche Musik zu hören, um die Zeit so gut wie möglich auszunutzen? Weil die Musik uns erbaut, was wir dann im Weiteren auch noch sehen können. Deshalb ist mein persönlicher Tipp an der Stelle, bevor ich ewig überlege, ja, ist dieses Lied jetzt okay und kann ich die Musikrichtung vertreten, dann höre ich lieber gleich christliche Musik. Dann spare ich mir dieses Problem. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, welcher der Hauptpunkt sein wird. Musik im öffentlichen Rahmen. Ich habe angekündigt, dass wir uns die exegetische Grundlage anschauen wollen. Das Spannende ist, im Neuen Testament finden wir eigentlich nur zwei Stellen, wo explizit lehrmäßig über Musik gesprochen wird. Das ist zum einen Epheser 5, 17 bis 19 und die Parallelstelle dazu ist Kolosser 3, Vers 16 und 17. Ich würde mal bitten, zwei Leute die Stellen zu lesen. Nicht so schlecht. Also, Epheser 5 bitte einmal. Das ist ja Seminar, da sollen die...
Darum seid nicht töricht, sondern verständlich, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern und spielen dem Herrn in eurem Herzen.
Vielen Dank. Das ist Epheser 5. Einmal bitte Kolosser 3, 16, 17.
Lasst aber das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, in Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.
So, und jetzt würde ich vielleicht oder Sie bitten, es tut mir leid, ich habe schon so viele Medien in Beschlag genommen, dass ich nicht noch... Heiter bekommen habe. Es tut mir ein bisschen höher, bitte. Kann man das lesen? Also, wenn wir die beiden Stellen vergleichen, finden wir Folgendes im griechischen Urtext. Vielen Dank. Wir haben hier drei Kästen. Warum sind das drei Kästen? Das sind die Scharnierstellen dieses Verses. Also was interessant ist, ist, dass wir hier zwei Partizipien haben. Partizipien und Relativsätze hängen ab von einem Hauptverb. Ja, also ist jedem bekannt. Ne? Partizipien sind Sachen, die man im Deutschen übersetzen würde mit indem man dies und dies tut. Hauptsatz ist die Frau, die ich damals sah. Das heißt, es sind abhängige Nebensätze, die dadurch eingeleitet werden. Was steht über allem? Epheser 5 macht den Gegensatz auf zwischen Torheit und dem Willen Gottes. Kolosser 3, Vers 16 erwähnt den Willen Gottes nicht direkt, aber es ist klar, dass wenn es in der Bibel gesagt wird, dass der Wille Gottes ist und es ist eine positive Aussage. Das heißt, das sollen wir tun. So, jetzt haben wir einen klassischen Parallelismus in Epheser 5. Wir haben auf der einen Seite, was Torheit ist, ist Alkohol, was Rausch erzeugt. Auf der anderen Seite haben wir, was der Wille Gottes ist, dass der Heilige Geist unser Leben ausfüllen soll. Da steht, werdet voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist keine Flüssigkeit, ja, wodurch ich immer heiliger werde, je mehr irgendwo reingefüllt wird, sondern das heißt, dass mein Leben ausgefüllt wird mit dem Heiligen Geist, weil ich als Gläubiger den Heiligen Geist schon habe. Das heißt, es geht nicht darum, mehr Heiligen Geist zu haben, quantitativ, sondern qualitativ, dass ich ihm mehr Raum in meinem Leben gebe. Womit wird das parallel gesetzt? In Kolosser 3, Vers 16 ist das, die Worte Christi reichlich unter euch wohnen lassen. Also notieren wir auf der Hauptebene, der Wille Gottes ist es, dass der Heilige Geist unser Leben ausfüllt und dass die Worte Christi reichlich unter uns wohnen. Und der Rausch ist nicht der Wille Gottes für unser Leben. So, jetzt kommen wir zu der abhängigen Ebene. Man könnte das übersetzen mit das Partizip im Griechischen mit in dem, dadurch, das. Ein Relativsatz erläutert diesen Rausch genauer. Das heißt, wodurch wird ein Rausch gekennzeichnet? Durch Liederlichkeit. An anderen Stellen wird es übersetzt mit unordentliches Wesen. Wodurch ist der Wille Gottes, ja, gekennzeichnet, der darin besteht, dass der Heilige Geist in uns unser Leben ausfüllt und die Worte Christi reichlich unter uns wohnen. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wir sollen zueinander Lieder singen, beziehungsweise uns durch Lieder ermahnen. Wir sollen Gott singen im Herzen, das ist die Grundlage allen dessen. Wir sollen in Gnade Gott singen, das heißt Dankbarkeit aufgrund der Gnade, die wir erfahren haben. Und wir sollen alle Zeit Gott Dank sagen. Vielen Dank. Was können wir daraus jetzt für die Musik in unseren Gottesdiensten ableiten? Erstens, ganz wichtig, die Grundlage für das Gotteslob ist eine innere Haltung. Diese innere Haltung ist eben nicht die, die dem Rausch nahe ist, sondern die einer aktiven und ich würde es mal nennen rationalen Hinrichtung auf Gott. Ja, das heißt nicht, dass nicht trotzdem Emotionen mitschwingen dürfen, aber es ist ein Unterschied, ob ich einfach ein gutes Gefühl habe, weil Gott da irgendwie ist, oder wenn ich Gottes Schöpfung und Liebe sehe und ich sehe, wie er eingreift, ich darauf eine solche Emotion habe, dass ich Gott auch emotional anrufe. Das eine Mal ist es eine bloße Emotion, die ich Gott gegenüber empfinde. Das andere ist eine begründete Emotion aufgrund von dem, was Gott mir offenbart hat. Das heißt, die innere Haltung, die nicht rauschhaft ist, sondern ganz rational auf Gott ausgerichtet ist, die Grundlage für Musik im Gottesdienst. Zweitens, Musik soll einmal auf Gott hin ausgerichtet sein, aber auch auf den anderen. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen dadurch, dass wir singen. So, in 2. Chronik heißt es, dass als Salomo das Haus Gottes einweihte, dass die Sänger und dann werden die ganzen anderen Instrumentengruppen aufgeführt, mit einer Stimme Gott priesen und Gott antwortet darauf, dass er mit seiner Herrlichkeit das Haus erfüllt. Das heißt, wie kriegen wir das überein, dass wir einerseits einander ermutigen durch unsere Lobgesänge und andererseits mit einer Stimme singen? Ich würde das so zusammenbauen und sagen, es geht darum, dass es eine Ordnung gibt im Gottesdienst, so dass wir, wenn wir singen, einmal auf Gott zentriert sind, auf der anderen Seite auch uns einander ermutigen. So, das geschieht aber nicht, wenn Chaos herrscht und jeder in einer Ecke des Gemeinderaumes sich im Kreise dreht, also ich überspitze es mal, und sein eigenes Liedchen trällert. Dann bin ich weder auf Gott ausgerichtet, noch auf die anderen. weil ich so um mich selbst kreise. So, das heißt, damit haben wir die exegetische Grundlage jetzt klar gemacht. Was können wir daraus ableiten für die äußere Form und die Gestaltung unserer Gottesdienste? Erstes Mal ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube, der besonders in unseren konservativen Kreisen wichtig ist. Wer passiv im Gottesdienst sitzt und nicht mit innerer Haltung Gott zu ehren mitsingt, der kommt der Aufforderung aus Epheser 5 nicht nach. Also das ist mir so ganz groß geworden. Wir kommen in den Gottesdienst, sind vielleicht noch 3 Minuten zu spät, rutschen dann so rein, sagen unseren Leuten in der Reihe Hallo und singen dann eben so ein bisschen mit, weil um in den Flow zu kommen und in den Gottesdienst reinzukommen, singt man ja. Aber das ist nicht der Sinn von Gesang, sondern wir sollen Gott anbeten aus tiefstem Herzen und innerlich uns auf Gott ausrichten und den anderen ermahnen und ermutigen durch unseren Gesang. Und das Interessante ist, Singen ist keine Geistesgabe. Das heißt, nicht einige haben die Gabe des Singens und die anderen nicht, sondern es wird keine Ausnahme gemacht. Wir sollen das alle tun. Und das ist mir so wichtig geworden. Und diese Frage muss ich mir selber auch immer wieder kritisch stellen. Mit welcher Haltung singe ich? Singe ich wirklich, weil ich Gott damit dienen möchte, weil ich meine Geschwister damit erbauen möchte? Und ich denke auch an diesem Punkt, also können wir als Gemeinde uns auch immer noch weiter verbessern und Gott dadurch mehr Ehre geben. Und es ist eine tolle Chance für jeden Einzelnen, egal, also da steht nicht drin, nur die sollen Gott singen, die schön singen können, ja, sondern es steht, wir sollen es alle tun. Und es ist eine tolle Möglichkeit, dass jeder von uns Gott loben kann und den anderen auferbauen kann, wenn er aus tiefstem Herzen Gott singt. Und da steht nichts davon, wie qualitativ schön das sein muss. Also, und wenn wir das heute mitnehmen als ein praktisches Grundprinzip, ja, dass wir wirklich aus vollem Herzen mit Überzeugung Gott singen und das als eine Chance nehmen, uns bewusst im Gottesdienst auf Gott hin auszurichten und ihn zu ehren, dann hat sich das Seminar eigentlich schon gelohnt. Und daraus erwächst natürlich für die Leute, die eine besondere Begabung haben, ein besonderes Talent, auch die Frage, nutzt ihr dieses Talent zur Ehre Gottes? Somit kommen wir auch schon zum Schluss vom zweiten Teil und fassen nochmal die Grundkriterien zusammen, ja, also die sich für Musik im öffentlichen Rahmen aus diesen Bibelstellen ableiten lassen. Wir sollen Gott gemeinsam loben, uns gegenseitig auferbauen. Dazu bedarf es, wie ich ja schon angedeutet habe, einer gewissen Ordnung. Also es muss Ordnung sein, damit wir gemeinsam Gott loben können, aber auch damit wir einander hören können. Wenn jeder sein Ding macht und improvisiert, dann loben wir Gott nicht gemeinsam und wir hören einander nicht. Das heißt, es fallen Musikstile wie, ich nehme jetzt mal 2 Beispiele, Rap oder Heavy Metal, einfach raus, weil bei beiden ein Sänger vorne steht und singt und die Gemeinde nicht als Ganzes Gott loben kann. Damit kann man nicht gemeinsam Gott loben. Ebenfalls fallen Musikstile raus, wo vorne quasi so ein, ja, wie soll man das nennen, musikalisches Klangbett geschaffen wird und dann jeder anfängt, für sich zu singen. Dann werden wir nämlich nicht in der Lage sein, einander zu erbauen. Und die zweite Grundlage ist natürlich, wenn unser Herz durch den Gesang auf Gott ausgerichtet werden soll und das die Grundlage dafür ist, dass unser Lob gottgefällig ist, dann ist es klar, dass der Gesang und die Musik auf den Inhalten fußt. Ja, ich muss mir die Inhalte vergegenwärtigen, ich muss mich bewusst auf Gott ausrichten, ihn von ganzem Herzen anbeten und aus dieser Haltung singen. So, wenn ich Musik habe, die den Inhalt übertönt, ja, dass die Musik so viel an Eigendynamik gewinnt, dass ich dem Inhalt gar nicht mehr folgen kann oder nicht mehr weiß, was ich singe, oder der Text nur sehr dünn ist, dann ist keine inhaltliche Grundlage gegeben, sondern dann trägt die Musik den Inhalt und nicht umgekehrt. Aber entscheidend ist, laut dieser Bibelstellen muss eine inhaltliche Ausrichtung auf Gott die Grundlage der Gottesdienstmusik sein. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein mit Musikstilen, die dazu neigen, mit der Musik den Inhalt zu übertönen. Genau. Das sind die beiden Grundkriterien. Damit möchte ich eingehen auf die Eingangsfrage: Ist Musik eine Geschmacksfrage? Die Antwort ist ganz klar nein. Wir haben diese Kriterien, ja, also gottzentrierte Inhalte, darauf aufbauend eine Ordnung, sodass wir gemeinsam uns auf Gott ausrichten als Gemeinde, ihn gemeinsam loben und gleichzeitig in der Lage sind, einander zu ermahnen, einander zu hören. Wie genau diese Grundkriterien jetzt in der jeweiligen Kultur umgesetzt werden, das können wir gar nicht festlegen. Und das legt die Bibel auch nicht fest. Aber entscheidend ist, dass wenn wir diese Grundkriterien anlegen, viele Musikstile rausfallen. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber christlicher Trance oder so wird dem nicht gerecht. Oder Hardcore christlicher Hausmusik. Das geht einfach nicht. Und deshalb, wenn wir, und das meine ich damit, diese Prinzipien können wir exegetisch wasserdicht nachweisen. Und wenn wir sie anwenden, dann können wir schon ganz viel ausschließen an Musikstilen, die nicht in einen Gottesdienst gehören, beziehungsweise Gott nicht ehren. Gut. Damit wollen wir zum nächsten Teil kommen. Es geht ja darum, wenn wir biblische Grundlagen haben, dann ist es wichtig, dass wir die anwenden und dass wir das eigenständig tun. Und dazu wollte ich jetzt die Möglichkeit geben. Ich wusste jetzt nicht, wie viele Leute kommen, deshalb habe ich die Texte nicht kopiert. Also, ich studiere Deutsch und Politik auf Lehramt, das merkt man wahrscheinlich auch jetzt nach der Art der Aufgabenstellung. Es lässt sich nicht verhehlen. Folgendermaßen soll der Aufbau sein. Als erstes, ich werde gleich nochmal ranzoomen, als erstes geht es darum, in zwei, drei Minuten, dass ihr und sie den Text lest. Dann als nächstes zeige ich ein Video, wofür es gut ist, den Text im Hinterkopf zu haben, ja, weil der in dem Video vorkommt und per se nicht so leicht verständlich ist. Dann die nächste Aufgabe wird sein, dass jeder nochmal für sich Epheser 5, 17 bis 19 liest. Und dann würde ich jeden bitten, 3 oder 4 kurze Sätze zu schreiben, ob dieses Video mit Epheser 5, 17 bis 19 zusammenpasst oder nicht. Und es wäre super, wenn da auch noch eine Begründung dahinter stände. Und wir wollen danach dann nochmal sammeln, was wir zu dem Video sagen. Und ich würde auch darum bitten, dass, daran merkt man auch, den vielleicht zukünftigen Lehrer, dass das in Einzelarbeit geschieht. Also dass es jeder für sich macht, ja, weil es darum geht, dass jeder persönlich diese Prinzipien anwenden soll. Okay. Also, ich habe jetzt so die schwierigsten Sachen dahinter geschrieben. Soll ich, ich kann es einmal so aus dem Stegreif machen. Also, dieses Leben wird unerwartet sein. Kenne dich selber, vergiss nicht die Zeit, die es braucht, dich selbst zu finden. Sei erkannt, suche, Hoffnung kann gefunden werden und warte, ja, also die Person soll warten. Wisse, dass in einem einzigen Augenblick, in einem Akt der Übergabe, alles sich ändern kann. Und finde heraus, dass du in der Lage bist, dein schreiendes Selbst genug zu stillen, dadurch, dass du weißt, dass er ist. Glaube. Und dann diese fehlenden Träumereien können ein Geheimnis enthüllen. Durch Gnade finde heraus, dass du mutig in Angst stehen kannst. Also stand tall, stehe da, sowas. Und trotzdem erlaube deinem dir selber zu leiten oder dich selber zu führen. Und wie er führt, finde heraus, dass dein Geist hinaufklettert, hinaufsteigt, packe es, erobere es. Es geht um den Moment, egal was in den vorherigen Zeiten war oder lang vorher erlebten Momenten. Ergreife diesen Moment, Klammere dich ans Zuhören, entgegen allem, was du bist und gewesen bist, und mit einer kühnen, frechen, gesegneten Sicherheit erkenne ihn und werde erkannt. Das ist der erste Teil, der ist auch schwieriger. Im nächsten Teil wiederholt sich mehr, dadurch ist es leichter. Also bereit, auf die Ziellinie zu gucken. Wir schauen nach vorne, was vor uns liegt. Wenn jedes Herz deinen Namen bekennt, wir pressing. Wir machen Druck auf das Vorwärts an diesem Tag. Wir werden niemals stoppen. Wir lassen jeden Fehler hinter uns. Wir werfen die Ketten der Behinderung von uns ab, und alles, was übrig bleiben wird, ist eine Leidenschaft für deinen Namen, die in uns brennt, während wir dieses Leben rennen. Viermal, wir werden niemals stoppen. Wir rennen, also das kann man im Deutschen nicht so gut wiedergeben. Im Englischen ist we are running quasi der Moment, in dem ich renne. Also ich renne jetzt gerade, das ist viel intensiver als ich renne. Und wir jagen nach allem, was du bist, wir rennen. Denn alles, was du bist, das ist, was wir jetzt wollen. Jeder Schritt wird im Glauben getätigt. Jeder Schritt ist durch deine Gnade bedingt. Wir nehmen unser Kreuz auf, egal was es kostet. Wir geben es alles für deinen Weg. Wir werden niemals aufhören. Genau. Und das wiederholt sich dann nochmal in verschiedenen Facetten. Okay. Okay, das war das Beispiel. Also, wie gesagt, nochmal einmal bitte kurz in Epheser 5 reinschauen und dann aufschreiben, was ihre Meinung ist. So. Was würdet ihr sagen, wenn ihr das vergleicht mit Epheser 5? Nochmal als ein Hinweis, also sie verstehen das, er sagt am Anfang, das versteht man schlecht, er sagt, come on church, we are ready to praise you, we are ready to praise God now. Also ja, das ist der Anspruch, dass dort eine Gemeinde zusammenkommt oder zumindest das Meeting einer Gemeinde ist, die zusammenkommen, um Gott zu preisen. Das sagt er auch extra am Anfang, bevor sie anfangen mit dem Lied. Was würdet ihr sagen? Hinten bitte. Ich bitte um kurze Worte.
Erstmal so, überhaupt nicht. Gut, ich habe das jetzt gelesen, so ein bisschen Englisch kann ich, aber wenn ich jetzt den Text nicht hätte, erstmal würde ich null verstehen. So fast nichts, gell? Wenn ich jetzt nur die Musik höre. Erstmal das.
Okay. Das ist. Wir machen das so am besten, jeder eine Kernthese.
Ja, ja, Entschuldigung. Erstmal, das war jetzt so eine Kernthese.
Okay.
Erstmal vom Verständnis. Da würde ich so gut wie nichts verstehen.
Vielen Dank. Bitte.
Das Lied ist irgendwann so eine Anonymität. Es kommt nicht vor Gott her. Es fühlt nicht zu ihm, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Ja, genau. Das ist so meine Wirkung.
Okay, woran können wir das begründen? Henry.
Da kann ich direkt da anschließen und wir sehen in Epheser 5, Vers 19, indem wir zueinander in Psalmen und Lob singen. Ich muss auf diesen Psalm stehen bleiben. Und wenn man sich die Psalmen durchliest, da heißt es, Gott ist der Mächtige, Gott ist der das alles in seiner Hand nimmt. Da steht immer nur Gott im Mittelpunkt. Und in dem Lied ist das so, wie kommt das? Genau, also das ist eigentlich das Gegenteil.
Okay, Max?
Genau. Dann zur Musik an sich. Ich stehe da drin, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, was zur Ausstattung führt, sondern werdet voll Geistes. Man kann auch durch zu viel actiongeladene Musik und auch, wenn man dabei ist und sich tolle Musik und rumhüpft, das ist quasi der gleiche Effekt, wie man es betrinkt. Also von daher, das ist auch nicht
möglich. Sechsmal so einen knackten Satz wiederholen. Das ist Rauschen.
Okay, beide mal.
Ich wollte eigentlich noch kurz bestätigen, was auch schon so ähnlich gesagt, dass eigentlich erfährt, dass du sechst nicht. Um wen geht es hier, wenn die vorher sagen, wir wollen Gott preisen, weil der Name Gottes nirgendwo vorkommt, soweit ich weiß. Es wird nie Jesus gesagt oder nie in irgendeiner Form einen Namen Gottes erwähnt.
Also ich finde, man kann diesen Text nicht ohne die ganze Kapitel 5 verstehen. Denn da sind die Anweisungen, was Singen und Spielen im Herzen und was da ausmacht. Also lebt in der Liebe und so weiter, dann geht es ja weiter von Unzucht, aber und so weiter. Wenn man das alles gelesen hat, die Frucht des Lichts, des lauter Güte, dann denke ich, wenn man das gelesen hat, dann weiß man in etwa, was hier gemeint ist. Denn alles, was offenbar wird, Licht und es geht hier die ganze Zeit darum, wie man singen und spielen im Herzen kann aufgrund dieser Anweisung, das Leben im Licht. Das ist meine Meinung.
Okay.
Lukas, machst du gleich eine Frage? Weil ich sage jetzt mal das Provokant, man muss natürlich mit den Emotionen, jetzt ist natürlich der Text stimmt hier nicht, die Aufmachung nicht, aber was ist, ich sag mal, Messias Händel.
Mhm.
Ja? Ja, der Herr, der große Chorus. Da gehen auch die Emotionen mit und das ist auch ein bisschen so rauschend. Wo sind da die Grenzen? Und wenn der Text bei solcher Musik stimmt,
okay,
warum
die,
kann man
die,
das dann nicht
die
so?
Die Frage stellen wir zurück.
Okay.
Also ich fasse das jetzt mal zusammen, sonst wird es zu breit. Was wir sehen ist, wenn wir uns allein den Text angucken, worauf liegt der Fokus? Was wird gefeiert? Das Rennen des Menschen. Ja? Das Ich wird gefeiert. Noch krasser hier, ja, es wird nicht Gott für das gelobt, was er ist, sondern es wird der Mensch porträtiert in seiner berauschenden Suche, also in diesem Rennen zu Gott. Wer verändert wen? Der Mensch verändert sich auf seinem Weg zu Gott. Das ist per se erstmal richtig, also so könnte man Heilung auch beschreiben. Aber was ist die Triebfeder dieses Rennens? Wir finden es hier oben. And as he leads, find your spirit cleansing on. By grace, find that you can stand brave in fear. Also, es ist der Geist des Menschen, der hinaufklettert. Es ist der Mensch, der selber merkt, wie er stark stehen kann. Es ist der Mensch, der sich selber bei seinem Lauf zu Gott feiert. Und wenn man sich die Musik anguckt, merkt man auch ganz klar, dass die Musik, um es mal vorsichtig auszudrücken, schon in der Gefahr steht, den Inhalt zu überdecken, auch wenn ich englischer Muttersprachler bin, weil der Inhalt an sich auch nicht besonders elaboriert ist, sondern bestimmte Zeilen wiederholt werden und dieser Inhalt auch nicht klar auf Gott hinweist. Klar, wir haben im Hinterkopf, dass das schon irgendwie alles zu Gott gehört und deshalb wird wohl Gott gemeint sein. Aber, und das ist, um eine kurze Antwort schon mal vorwegzunehmen, das ist der eine Unterschied zum Messias von Händel. Es ist ein Gesamtkunstwerk und in diesem Gesamt, also der Text selber in dem Chor, ist deutlich ausgefeilter und deutlich aussagekräftiger und sagt ganz klar, warum die Leute begeistert sind. Und es ist ein Versatzstück von einem riesigen Libretto, was Gott und den Messias ganz genau beschreibt, während das ein Einzelstück ist. Also wenn ich ein Album verkaufe, dann haben die Lieder keinen inhaltlichen Zusammenhang, ja, sondern ich habe ein Lied, das geht darum, ein Lied, das geht darum, ein Lied, das geht darum. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, sorry, ich muss es jetzt sonst sagen, sonst ich kann nicht den einen dran nehmen und den anderen nicht. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, müssen wir leider Folgendes festhalten. Das Singen und Spielen im Herzen und die innere Zuwendung auf Gott und das Lob, das daraus erwächst, dass wir als erstes uns darauf konzentrieren, was er ist, ist nicht gegeben. Weil Gott nicht in dem Sinne, es wird nicht erklärt, wer Gott ist. Das ist das, das heißt, die Grundlage fehlt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die Musik dazu tendiert, den Text zu überdecken. Und das dritte Problem ist auch, würde ich sagen, die Musik führt und auch in Verbindung mit der Lightshow führt eher zu einer Vereinzelung der Menschen als zu einer Kommunikation untereinander. Das heißt, der Aspekt des Einander-Ermahnens, Klammer auf, bei dem Text ist es auch schwierig, einander zu ermutigen und zu ermahnen, weil so wenig ausgesagt wird. Ja? Plus der Text fokussiert total auf das Individuum, plus es werden die Emotionen absolut gefeiert, führt eben zu dem genau entgegengesetzten Effekt, nämlich dass der Einzelne eher alleine ist, obwohl er sich in einer großen Masse befindet und eher auf seine eigenen Emotionen sich ausrichtet als auf Gott. Und damit ist der Übergang schon gegeben, nämlich das ist ein Lied von Hillsong, also das ist Teil deren 2012er Konzerttour, das ist die Konzert-DVD. Die Lyrics am Anfang, also dieses Gedicht, wenn man es so nennen mag, wurde von Brian Houston, dem Hauptpastor, entwickelt. Und ich würde sagen, das ist grundsätzlich, wie wir geistliche Musik, ja, und die haben den Anspruch, geistliche Musik zu machen, bewerten können. Einmal, wenn wir uns einfach nur das Stück Musik, das Kunstwerk an sich angucken und es analysieren anhand der biblischen Grundlagen. Das ist das eine. Das andere ist aber, und das habe ich jetzt mit Absicht als zweites, weiteren Punkt angeführt, damit es nicht heißt, dass von vornherein durch die Information schon eine Beeinflussung entsteht. Das zweite ist, man muss sich auch anschauen, welche Ziele hat eine Ministry? Also welche Ziele hat ein Glaubenswerk? Was formulieren sie selber an Statements, was ihren Glauben angeht? Und da möchte ich einfach mal kurz auf Hillsong eingehen, weil mir selber auch immer wieder die Frage gestellt wird und ich auch selber schon öfters in Gottesdiensten war, wo Lieder von Hillsong gesungen werden. Und muss sagen, manche von denen sind jetzt per se, erstmal würde man sagen, okay, sind nicht so mega textlastig, sind ein bisschen schwammig, aber haben eine ganz schöne Melodie, kann man ja durchaus singen. Und deshalb ist es wichtig, sich einfach das Glaubenswerk, ja, und als solches verstehen Sie sich auch, Hillsong genauer anzuschauen und zu sehen, was wollen Sie erreichen mit Ihren Texten. Ein Beispiel dafür wäre, der Papst sagt auch, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für unsere Sünden gestorben ist. Aber der weitere theologische Gesamtkontext, in dem diese Aussage gestellt wird, zeigt, dass der Papst trotzdem an was anderes glaubt, als wir es hoffentlich tun. Und in dem Sinne ist es immer wichtig, den Gesamtüberblick über ein Werk zu gewinnen. Ich habe den ersten Punkt genannt von Hillsong, ein christlicher Global Player. Warum Global Player? Inzwischen haben sie über 14, also sie nennen das Campus, was wir eher im Verhältnis zur Uni kennen, aber 14 verschiedene Campusse, das heißt Außenstellen der Gemeinde in Sydney in verschiedenen europäischen Großstädten gegründet. Ganz bewusst sagen Sie nach eigener Aussage, dass Sie in Städte gehen wollen, die kulturell wichtig sind, ja, die eine gewisse kulturelle Ausstrahlungskraft haben und ihrerseits ein gutes Zentrum bieten, um die Inhalte zu vermitteln. Zum Beispiel haben Sie neue Dependancen gegründet in New York, LA, London, Paris, Kapstadt. 1983 wurde die Hillsong Church gegründet, die hieß damals noch nicht so. Sie kommt aus dem Gemeindeverbund der Assembly of God heraus, das ist eine pfingstkirchlerische Denomination. 1983 war der erste Ableger, im Jahre 2015 haben sie innerhalb von Sydney allein den 15. Ableger dieser Gemeinde eingeweiht. Und im Jahre 2010 hat diese Hauptkirche in Sydney allein 64 Millionen Dollar Umsatz gemacht in einem Jahr. Unter anderem auch durch den Verkauf von Büchern wie Joel Osteen, T.D. Jakes oder Max Lucado. Stand Mai 2013 hat Hillsong 14 Millionen Alben verkauft, weltweit. Stand Mai 2013 singen jede Woche nach Hillsong-Angaben 45 Millionen Menschen ihre Lieder. Hillsong gilt deshalb als wahrscheinlich Australiens zurzeit erfolgreichstes Trademark. Das ist ganz interessant, man findet auf Wirtschaftsseiten im Internet Analysen von Hillsong wegen des guten Marketings, was sie betreiben. Intern ist Hillsong aber sehr straff organisiert. Wir haben an der Spitze die Familie Houston, also der Pastor Brian Houston mit seiner Frau, die beide ordinierte Pastoren in Sydney sind und die Gemeinde gegründet haben. Ganz interessant ist so die glamourösesten und am meisten gehypten Church Plants, also gepflanzten Kirchen. In L.A. und New York werden von jeweils einem Kind von denen mitbetreut. Also es ist ein enger Kreis an Leadership. Und Brian Houston war auch Leiter der Pfingstler, also der pfingstlerischen Denomination in Australien und hat einen gewissen Einfluss. Was interessant ist, ist nach Eigenaussage von Brian Houston, dass Worship, also diese Worship-Musik, ihr Schlüssel zum weltweiten Erfolg ist. Er selber sagt, I always wanted to have a kind of church which influenced the way people do church. People may divide on doctrine and theology and other things, but worship tends to transcend all of that. Also in kurz zusammengefasst, ich wollte schon immer eine Kirche gründen, die die Art und Weise beeinflusst, wie andere Leute Gottesdienst machen. Und was Theologie und Systematik angeht, gibt es Differenzen, aber Worship geht darüber hinaus. Klammer auf, was wir hier finden, ist eine ganz klare Verschiebung davon, wie die Gewichtung ist. Also, wir haben ja gesehen an den Bibelstellen, dass aus der Lehre heraus der Lobpreis entstehen soll. Und deshalb die Lehre die Grundlage für Lobpreis ist und Anbetung Gottes im Lied. Hier haben wir den umgekehrten Fall, dass wir sagen, theologische Unterschiede sind nicht so wichtig, im Worship sind wir vereint. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt, falsche Ziele. Also, das eine haben wir haben schon im Trailer und an der Musikanalyse gesehen, der Mensch wird in den Vordergrund gerückt. Und das finden wir auch noch anhand von zwei anderen Zitaten und die wollte ich jetzt auch noch mal kurz vor Augen führen. Brian Houston sagt, das ist auf Instagram gepostet, also Instagram ist im Internet eine Seite, wo Leute ihre Fotos posten können. When blessing comes, it doesn't so much change you, as it brings out what's already in you. Also das heißt, Gottes Segen zeigt sich nicht darin, dass Sachen uns geschenkt werden, sondern dass dieser Segen das in uns zum Vorschein bringt, was schon in uns angelegt ist. Und ganz interessant, auf derselben Schiene bewegt sich auch Freimut Haverkamp von Hillsong Germany. Bitte? Ja, genau. Also der Segen Gottes offenbart sich nicht daraus, dass uns von außen Güter zugeführt werden oder Segnungen, sondern dass das frei wird, was in uns an Guten dran ist. Muss ja gut sein, sonst wäre es ja kein Segen, der sich dort zeigen würde. Freimut Haverkamp, der Leiter von Hillsong Germany, sagt, You know, it's like the Bible says, God put eternity in people's heart, and all that we are doing is creating an environment where people are reminded of who they really are, because God has put the seed, I think, in every single person, whether they know it or not, whether they are Christians yet or not. God has put something in their lives. And I think if they then come out to our environment, also ihrer Kirchengemeinde, they get reminded of who it was. And something in them starts to resound with what's going on. Also kurz zusammengefasst, Freimut Haverkamp sagt auch in dem 2012 erschienenen Cornerstone-Video, dass Gott ja etwas in die Menschen hineingelegt hat, die Ewigkeit, einen Samen, irgendetwas. Also er definiert das auch nicht genauer. Und Hillsong schafft eine Atmosphäre, in der die Menschen darin erinnert werden, was in sie hineingelegt wird und gelegt worden ist und damit auch gleichzeitig, dass Gott das irgendwie gemacht haben könnte. Und wenn die Menschen mit der Atmosphäre bei Hillsong in Berührung kommen, Resound heißt Widerhallen, Widerspiegeln, ja, dann fängt irgendwas in ihrem Inneren, was von Gott da hineingelegt ist, was genau es ist, sagt er aber nicht, an wiederzuheilen. Wir finden nichts über Sünde. Wir finden nichts über Bekehrung, wir finden nichts von Jesus. Es ist eine fast schon esoterische Aussage, ja? Mit dem Unterschied, ein echter Esoteriker sagt, du wirst glücklich, wenn du in dich hineinschaust, weil du dich dann selbst findest. Der Hillsong-Typ, Freimut Haverkamp würde anfügen, du wirst glücklich, wenn du in dich selbst hineinschaust, weil Gott etwas ganz Tolles in dich hineingelegt hat. Und an dem Punkt muss man einfach sagen, dass das absolut dem biblischen Menschenbild widerspricht. Die Bibel sagt, dass aus dem menschlichen Herzen nichts Gutes kommt. Dass wir auch selbst als Christen nicht aus uns heraus Gutes tun können, sondern allein dadurch, dass wir die Vergebung Christi haben und dass der Heilige Geist uns verändert. Das heißt, wenn wir in uns hineinschauen und wenn da irgendwas widerhallt, dann ist es kein gutes Echo, sondern das Echo der Sünde. Und diese Aussage geht absolut dem christlich-neutestamentlichen Verständnis von Rechtfertigung zuwider. Und ich würde auch sagen, also das ist durchaus eine harte These, aber das grenzt schon an Esoterik, dass wodurch geschieht diese Veränderung des Individuums? Durch eine Atmosphäre. Was geschieht durch diese Atmosphäre? Irgendwas im Inneren kommt zum Klingen. So, das wurde irgendwie von Gott da reingelegt, aber genauer kennt man das nicht. Also ein Mystiker wäre mit der Aussage auch zufrieden. Ne? Der sagt halt, der würde vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob es Gott reingelegt hat oder die Natur, aber entscheidend ist, dass im Inneren drin irgendwas klingt. So, und interessant ist, wenn man sich das Statement of Faith, also das Glaubensbekenntnis von Hillsong anguckt, dann findet man dort drin Aussagen wie, Jesus Christus ist für die Sünden der Menschen gestorben, wir werden allein durch Gnade gerechtfertigt. Und das ist ein typisches Beispiel für die These von David Wells, einem amerikanischen Kirchenhistoriker der Neuzeit, der gesagt hat, der Trend geht dahin, dass wir auf der einen Seite konservative Glaubensbekenntnisse haben, aber dass die in der tagtäglichen Verkündigung überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also in dem Glaubensbekenntnis steht drin, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, wir werden durch Glaube an die Gnade und dass Christus dort am Kreuz für uns gestorben ist, gerettet. In der Praxis wird genau das Gegenteil behauptet. Dadurch, dass der Mensch sich selber findet, dass irgendwas im Menschen widerheilt, dadurch, dass Gott uns segnet und das Gute in unserem Kern zum Vorschein bringt, dadurch geht es uns besser. Und diese, ja, ich würde sagen, Unsauberkeit und diese falschen Lehren kann man auch an anderen Punkten nachweisen. Und das ist der zweite große Punkt. Hillsong fördert massiv Irrlehrer beziehungsweise gibt ihnen eine Plattform für ihre Irrlehren. Also 2013 sind aufgetreten auf der großen Hillsong Conference T.D. Jakes und Joel Osteen und seine Frau. Die Frau von Joel Osteen heißt Victoria Osteen und hat jetzt jüngstens in einer Predigt öffentlich gesagt, Leute, ihr geht zur Kirche nicht für Gott, sondern für euch. Und wenn ihr Gutes tut, tut ihr das für euch, nicht für Gott. Weil Gott freut sich am meisten, wenn ihr euch freut. Und das ist total, also die waren vor 2 Jahren da. Dieses Jahr ist Joseph Prince da. Joseph Prince leitet eine große koreanische Gemeinde. Ich habe nachgeschaut, auf dem Online-Versand kann man für $10 eine Predigt über Healing hören und wie man Prosperity und auch in dem eigenen Zuhause einkehrt. Ne? Man zahlt nicht $10, sondern against a gift, also gegen ein Geschenk von $10 darf man diese Predigt runterladen. Das ist das eine. Rick Warren ist übrigens auch da dieses Jahr auf der Hillsong-Konferenz. Also wir haben verschiedene Irrlehrer da. Das zweite ist, wir haben keine Abgrenzung zur Charismatik. an einer Stelle im Cornerstone-Video sagt einer der Leitenden von Hillsong, we need all gifts working, also wir brauchen alle Geistesgaben, die prophetischen, auch noch die apostolischen. Das heißt, es wird gelehrt, dass wir immer noch im apostolischen Zeitalter leben, dass es Apostel gibt. Ein weiterer Punkt, an dem es kritisch ist, ist die Weigerung von Hillsong, sich in ethischen Fragen zu positionieren. Also der größte Star der Bewegung zurzeit heißt Carl Lentz und gilt als der Hipster-Pastor von New York. Justin Bieber sitzt regelmäßig in seinem Gottesdienst und bei ihm hat sich jetzt letztens ein großer Basketballspieler bekehrt und innerhalb von 2,5 Jahren ist die Gemeinde von null auf, ich glaube, 6.500 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag angewachsen. Und Lance weigert sich in der Frage der, also die Homo-Debatte wird zurzeit in den USA geführt. Also ist es biblisch gesehen korrekt, dass Mann und Mann heiraten? Und er weigert sich, an dem Punkt Stellung zu beziehen. Er sagt, Jesus hat auch nichts dazu gesagt. das lassen wir einfach so unkommentiert stehen. Und der vierte große Kritikpunkt, den ich anführen würde, ist, dass Hillsong sehr stark, was wir auch eben gerade in dem Thema gehört haben, emergent ausgerichtet ist. Also es wird eben, weil es fehlt ja auch die Theologie, die auf Jesus hinweist und die Menschen darauf hinweisen will, dass sie sich bekehren. Stattdessen wird eine Neuausrichtung betrieben, insofern das gesagt wird. Jetzt muss ich nochmal zitieren. Das hat am 25.05. im Gottesdienst die Frau von Brian Houston, Bobby Houston, die Mitbegründerin, gesagt, als sie für Spenden, also als sie das Einsammeln der Spenden bewarb und eine kleine Rede hervorgehalten hat. Sie sagt, when we live according to godly principle, when we understand godly finance, also wenn wir gemäß göttlichen Prinzipien leben und göttliche Finanzplanung verstehen, we build a stable environment. Also wir bilden wir ein, und sie meint das in gesellschaftlicher Hinsicht, bilden wir ein stabiles gesellschaftliches Environment, ein Umfeld. Und sie führt das noch aus und sagt, wenn die Leute geben, dann geben sie für die Gemeinde. Die Gemeinde wächst, ja, weil eben 15 Campusse, die neu dazukommen. Die Gemeinde wiederum hat dadurch eine Möglichkeit, in die Gesellschaft hineinzuwirken und Stabilität gerade in ökonomischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht zu vermitteln. Interessant ist auch, bei Hillsong gibt es am Mittwoch keine Bibelstunde, also in Amerika und in der englischsprachigen Welt ist Mittwoch so der klassische Bibelstundentag, sondern es gibt Seminare, wie Leute ihre Gesellschaft verändern können. Damit sind wir bei Gesellschaftstransformation. Und weiter werden die Spenden noch wie folgt begründet, also es wird sehr schön motiviert. Your home, your family, your household will be stable because God is building his house there. Also, wenn die Leute geben, dann bauen sie nicht nur die Kirche, dass die Kirche stabil ist und die Gesellschaft dadurch stabil ist. Nein, wenn sie Gott geben, dann bauen sie auch gleichzeitig an ihrem eigenen Haus, weil irgendwie ist alles Gottes Haus. Ja, die Kirche ist Gottes Haus, der Haushalt zu Hause ist Gottes Haus, das Herz ist Gottes Haus. Und wenn ich Gott gebe, dann gibt Gott zurück. Und das Krasse ist, also ich meine, irgendwo müssen die mindestens 56 Millionen Jahresumsatz ja auch herkommen. Sie macht, also es ist ganz subtil, sie sagt so, also ne, wir bauen jetzt die Gesellschaft dadurch, dass wir die Kirche stärken und das tut ihr, indem ihr spendet und wenn ihr spendet, dann wird Gott euch segnen. Und dann fragt sie so in die Runde, also auf Nachfrage kann ich das Video gerne mal zuschicken, habt ihr alle den Umschlag in der Hand, da wo die Spende reingesagt wird? Ja? Weil wenn ihr den in der Hand habt, dann würde ich jetzt gerne für euch beten. Aber wartet noch einen Augenblick. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde das vor Gott bringen. Das heißt, jeder, der jetzt einen Umschlag hat und den gibt, der nimmt jetzt jemand anderen an der Hand, der auch einen Umschlag in der Hand hat. Und dann bete ich für euch. Für den Fall, dass du zum ersten Mal hier bist und nicht spenden willst, lass den Augenblick einfach vorübergehen oder bete doch. Und gib auch dein Geld. Ja, also es ist überhaupt kein Sozialdruck, wenn ich als Einziger da in der Reihe stehe und keinen Umschlag in der Hand habe und für mich nicht gebetet wird und ich auch niemanden an meiner Hand habe. Naja, und dann betet sie explizit dafür, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnet und jede Familie, jeden Haushalt und jedes Budget segnet von den Leuten, die spenden. Zum Wohle dessen, dass die Gesellschaft sicherer wird. Ende vom Lied. Wir müssen zusammenfassen. Ich möchte es auf folgende drei Punkte bringen. Das Fazit. Bei Hillsong würde ich sagen, lassen sich folgende drei Tendenzen aufzeigen. Erstens, der Kult um das Individuum ersetzt die Anbetung Christi. Ja, also der Mensch, der durch seinen irgendwie von Gott in ihn hinein gepflanzten Geist nach oben gezogen wird, rennen kann, irgendwo hinrennen kann, ein Ziel hat, der feiert sich selber. Ganz nettes, also am Rande ein Detail. Hillsong wirkt auch damit in Sydney, in den Jugendgruppen, dass am Sonntagabend, es gibt einen Sonntagabend-Gottesdienst, der geht so bis um 6 und nach 6 wird ein christlicher Club angeboten. Das heißt, die Leute können direkt aus dem Gottesdienst in ihren christlichen Club gehen und an bestimmten Tagen kriegen sie sogar einen Free Drink. Also die Frage ist halt, wie viel dann noch von den Inhalten übrig bleibt, wenn ich direkt nach der Kirche in die Disco gehe. Und das passt aber dazu, dass das Individuum sich vor allem selbst feiert, ja, indem es Gott nachlebt. Und Gott ist in dem Sinne nicht das Ziel, sondern nur der Anlass für den Weg. Und dann wird dieser Weg so genial und ich feiere mich so, wie ich diesen Weg bestreite. Und ich werde Gott immer ähnlicher aus mir selbst heraus. Und dadurch bete ich im Letzten mich selber an und nicht Christus. Das zweite, das ist die erste Tendenz, die ich für sehr kritisch halte, der Kult um das Individuum ersetzt die Anbetung Christi. Und da gehören eben diese ganzen Prosperity, Feel-Good, Gospel-Sachen mit rein. Die zweite Tendenz, die ich nachweisen würde, ist, dass die emergente Stabilisierung, also wir bauen das Reich Gottes schon jetzt in der Gesellschaft, wir bauen die Gesellschaft sozial auf, wir liefern Stabilität, ersetzt die Mission. Es wird keine Spende erhoben für Missionen. Also klar, für die anderen Campusse, ja, die müssen auch aufgebaut werden. Aber die Leute werden darin trainiert, ihre Gesellschaft zu verändern in einer sozialen Hinsicht. Aber es geschieht kein Training, wie Leute das Evangelium weitergeben können. Wie auch, wenn nirgendwo von Sünde gepredigt wird. Das heißt, wenn ich nicht mehr versuche, die Sünder dazu aufzufordern, Buße zu tun und sich auf Gott hin auszurichten, dann muss ich irgendein anderes Ventil finden, warum es einen Grund gibt, dass wir als Gemeinde überhaupt existieren in dieser Gesellschaft. Und dann ist es ganz logisch, dass daraus folgt, okay, wenn wir die Leute nicht missionieren wollen, dann müssen wir trotzdem irgendeine Daseinsberechtigung haben. Und die kann nicht nur daran bestehen, dass eine Pastorenfamilie sehr reich wird, sondern wir wollen die Gesellschaft aufbauen und allen Gutes tun. Das Schlimme ist, das klingt auf den ersten Blick, wenn man sich das nur so anhört, ja, ohne den Hintergrund zu kennen, hört sich das super an. Ist doch klasse, dass eine Kirche mal bewusst in die Gesellschaft geht. Das Problem ist eben, dass das die eigentliche Aufgabe der Kirche verdrängt. Genau, und dann Punkt Nummer 3 ist die Verbreitung ganz gezielt von Liedgut und einer Gottesdienstkultur, die Betonung der Emotionalität bewusst fördert und keine Inhalte oder Inhalte nur ganz schwach weitergibt. Und wie gesagt, am deutlichsten ist da dieses Zitat von dem Pastor Houston, dass er sagt, egal was die systematischen theologischen Differenzen sind, wir haben unseren Worship und der transcends, also ist größer als alles andere, transzendiert alles andere. Conclusio. Also die Zusammenfassung. Ich würde ganz stark dafür votieren, dass man die Lieder von Hillsong nicht singt, auch wenn vielleicht ein einzelnes per se nicht schlecht sein sollte. Aus welchen Gründen? Ersten würde ich sagen, weil man damit Vertrauen macht für Hillsong. Zweitens, weil man damit ein Glaubenswerk in Anführungszeichen unterstützt, das dazu beiträgt, dass weltweit gezielt das Evangelium verfälscht wird. Drittens, man unterstützt damit ein Glaubenswerk, in Anführungszeichen, die ihrerseits krasse Irrlehrer und Irrlehrerinnen auftreten lassen und denen damit ein Forum geben. Und der vierte Grund ist einfach, also es geht nicht darum zu richten, ob diese Leute glauben oder nicht. Das steht keinem von uns zu und das sieht Gott allein. Also es kann auch sein, dass sie das Richtige wollen, aber eben geistlich das nicht verstanden haben, was die Bibel sagt an dem Punkt. Aber wichtig ist trotzdem, dass man darauf hinweist, was geistlich an den Punkten schiefläuft. Und es geht überhaupt nicht um Menschen, sondern es geht um die Wahrheit. Und die Bibel sagt, dass ein schlechter Baum keine guten Früchte hervorbringen kann. Das heißt, wenn die Lehre nicht stimmt in einer Gemeinde, dann kann langfristig, können keine geistlichen, langfristigen Projekte, Wirkungen daraus hervorgehen. Okay, kommen wir zum Abschluss des Seminars. Oh, wir haben fast eine Punktlandung hingelegt. Man soll ja mit was Positivem solche Dinge abschließen. Und deshalb möchte ich zum Abschluss noch einen Liedtext zeigen, den ich als sehr angenehmes Gegenprogramm empfinde zu dem, was Hillsong macht. Der Text ist ein bisschen älter und auf der Aufnahme, die ich gleich vorspielen werde, wird man mich mit Sicherheit hören. Warum führe ich diese Aufnahme an? Es ist ein Beispiel dafür, meines Erachtens, dass sich eine klare Ausrichtung auf Gott, ja, dieses Singen und Spielen im Herzen für Gott und Emotionalität, dass sich das nicht ausschließt. Und dass es auch Musikarten gibt, die das vermitteln können. Ich sage jetzt nicht damit, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie das geschieht, aber das ist ein persönliches Beispiel, wo ich das erlebt habe, dass es wirklich so geht. Das kommt bei der Aufnahme nicht ganz so rüber. Das ist kein Chor, sondern das war bei einer der letzten Shepherd's Conferences in den USA. Das ist ein Chor plus Orchester plus nochmal 4000 Leute, die da Teilnehmer waren. Also, wie gesagt, man hat mich ja gehört, ganz eindeutig. Und ich hab gedacht, so, ich stehe hier inmitten von 4000 anderen Leuten, ja, und jeder weiß, was er singt. Dieser Text ist absolut Christus-zentriert. Ja, wir singen nicht über uns, sondern wir singen über Christus. Es mag nicht ein, also bestimmt nicht jeder in diesem Raum wird diesen Musikstil schön finden, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man durchaus in Gemeinschaft vor Gott treten kann und dass sich Emotionalität und Hingabe und trotzdem ein inhaltliches Fundament, was Epheser 5 entspricht, nicht ausschließen. Und ich denke, für uns ist die Herausforderung immer wieder neu, gerade wenn wir Jugendarbeit machen, bekommen wir immer die neuesten Trends ab, dass wir immer wieder neu uns die Stelle angucken und die jeweiligen Strömungen damit vergleichen und uns eben nicht nur die Musik selber angucken, sondern auch die Ausrichtung der Werke, die dahinter stehen. Vielen Dank für alle Geduld und Mitarbeit.